Guten Morgen, meine Damen und Herren. Unser Ordensgründer hat gesagt, man soll durch die Tür des Fremden eintreten und sie durch die eigene wieder herausführen. Und diese Zugfahrt heute Morgen kann man dann dazu nehmen, dass ich schon mal so eine Tour durch die Diözese Fulda gemacht habe, um das schöne Land kennenzulernen. Und vielleicht gelingt es mir ja, Sie dann mit meinen Ideen wieder nach Hause zu schicken. Also durch die fremde Tür eintreten und durch die eigene entlassen. Es wurde eben gesagt, ich sei nicht zum Vergnügen hier, sondern es ging um harte Arbeit, aber ich hoffe, ich kann es trotzdem hier und da etwas vergnüglich machen, weil ich eben nicht nur reden will, sondern eben auch einige Videos mitgebracht habe aus unserer Arbeit und einige davon sind ja recht unterhaltsam. Beginnen möchte ich mit der Frage, ob jemand von Ihnen das Wort des Heiligen Vaters zum Weltfriedenstag dieses Jahr schon mal gelesen hat. Also jeder Papst schreibt ja zum 1. Januar so ein Wort zum Weltfriedenstag. Keiner? Heieiei. Also es lohnt sich eigentlich immer mal wieder, diese Worte zu lesen, weil sie auch eine gesellschaftspolitische Note haben. Und aus dem diesjährigen möchte ich ein Zitat unseres Heiligen Vaters vortragen und dann sind wir mitten im Thema. Alarmierend sind die Spannungen und Konfliktherde, deren Ursache in der zunehmenden Ungleichheit zwischen Reichen und Armen wie in der Dominanz einer egoistischen und individualistischen Mentalität liegen, die sich auch in einem ungeregelten Finanzkapitalismus ausdrückt. Benedikt XVI. Um aus der augenblicklichen Finanz- und Wirtschaftskrise, die ein Anwachsen der Ungleichheiten zur Folge hat, herauszukommen, sind Personen, Gruppen und Institutionen notwendig, die das Leben fördern, indem sie die menschliche Kreativität begünstigen, um sogar aus der Krise eine Chance für die Einsicht und ein neues Wirtschaftsmodell zu gewinnen. Na, das ist doch genau das, was sie tun, oder? All das ist natürlich nichts Neues, weil das ist eben auch das, was man tun müsste. Wir wissen das alle, aber wenn es jemand wie der Heilige Vater persönlich sagt, dann hören die Leute auch ganz anders hin. Und im Großen und Ganzen geht es eben in dem, was ich jetzt sagen möchte, darum, welchen Platz eine Finanztransaktionssteuer in dem Gesamtpaket hat, was man tun müsste, um eben tatsächlich ein neues Wirtschaftsmodell oder Gesellschaftsmodell zu gewinnen. Damit komme ich dann zu meinem ersten Videoclip, denn was die Finanztransaktionssteuer ist und wie sie funktioniert, darüber ist ja schon viel geredet und gemacht worden und wenn das Fernsehen schon dazu was macht, dann soll man es auch ausnützen.
Hast du das Geld?
Seit Jahren mit den immer härteren Bedingungen in der Konterbranche. Gutheißen. Dazu macht, dann wäre auch Heike Frank wieder voll dabei.
Die Sie mit verursacht haben. Mit der Steuer könnte man die öffentlichen Kassen wenigstens zum Teil wieder auffüllen. Gerade ist Frankreichs wahlkämpfender Präsident Sarkozy damit vorgeprescht. Aber so ganz klar ist immer noch nicht, was er will. Was steckt eigentlich dahinter?
Die einen sagen, sie ist ein Monster, das den deutschen Finanzplatz Frankfurt in Schutt und Asche legen wird. Und arme Klapperer um die Rendite bringt.
Zahlen muss der Kleinanleger,
die kleinen Sparer,
auf der Riester-Rente.
Die anderen meinen, sie ist wie Robin Hood, der für Gerechtigkeit sorgt. Sie wird den von der Finanzkrise gebeutelten Staaten wieder auf die Beine helfen. Die Finanztransaktionssteuer. Aber was ist sie wirklich? Zuerst einmal ist sie ziemlich klein. Zwischen 0,01 und 0,1% soll sie betragen und erhoben werden auf alle Finanzprodukte, mit denen so gehandelt wird. Also Aktien, Anleihen, Devisen, aber auch auf Derivate. Die kann man vergleichen mit Wetten, beispielsweise auf Preisentwicklungen in der Zukunft. Sie können hohe Gewinne abwerfen, sind aber sehr riskant und machen die Märkte unsicher.
Generell, wenn ich Derivate besteuere, Hochfrequenzhandel besteuere, hektische Handelsgeschäfte besteuere, bremse ich die Spekulation?
Gerade der Hochfrequenzhandel soll von einer europäischen Steuer erfasst werden. Bei dem können sowieso nur wenige mitmachen, nämlich die Händler, die spezielle und teure Computer und Programme besitzen. Es geht um Millisekunden und oft extrem kleine Beträge. Aber die Masse macht's. Und so kommt es zu Mega-Gewinnen. Wäre also gar nicht so schlimm, wenn es das nicht mehr gäbe, finden manche Experten.
Der Hochfrequenzhandel ist wirklich etwas extrem Schädliches und Giftiges für die Finanzmärkte. Es bringt keinem Menschen was, sondern nur denjenigen, die sich diese Programme ausdenken und damit dann normale Privatanleger und größere Anleger sozusagen den Tisch ziehen.
Viele machen den Hochfrequenzhandel mitverantwortlich für die letzten Börsen- und Finanzturbulenzen. Die USA überlegen deshalb, ihn einfach komplett zu verbieten. Und was ist mit dem vielbeschworenen Kleinanleger? Wäre seine private Rentenversicherung überhaupt betroffen von einer Steuer auf Hochfrequenzhandel und Derivat, so wie die FDP behauptet?
Ich halte diese Panikmache bei Kleinanlegern durch Teile der Finanzbranche und auch durch Teile der Politik für unerträglich.
Jetzt mache ich es konkret. Wenn jemand Aktien im Wert von 10.000 Euro kauft, wäre für die Transaktion ein fällig, der Käufer 50 Cent, der Verkäufer 50 Cent. Das ist lächerlich, das ist keine Belastung.
Doch FDP-Chef Rösler und viele Banker warnen trotzdem, dass das Mini-Monster-Transaktionssteuer die Anleger so sehr erschrecken würde, dass sie sofort auf die Insel flüchten. Und zwar per Mausklick.
Alle Finanzgeschäfte würden sich dann so aus Fürchtung dann nach London verlegen.
Aber seltsam, dort in London gibt es auch schon sowas Ähnliches. Eine Steuer auf börsengehandelte Aktien von sogar 0,5% zahlen alle Händler automatisch an das britische Finanzamt. Und wer hat's erfunden? Ausgerechnet Maggie Thatcher, die eiserne Lady und To-Kapitalistin. Zumindest wiedererfunden. Denn die Briten kennen diese sogenannte Stamp Duty, zu Deutsch Stempelsteuer, weil die Wertpapiere früher dafür abgestempelt wurden, schon seit 1694. Und wer jetzt nochmal abhauen will, einfach per Mausklick, hat schlechte Karten. Denn auch an anderen wichtigen Börsenplätzen gibt es längst Transaktionssteuern. Hongkong, Seoul, ja, und sogar an der Wall Street in New York. Das hat die FDP inzwischen auch mitbekommen und findet es okay, fordert plötzlich, sowas können wir doch auch machen.
Lasst uns doch eine Börsenumsatzsteuer machen, wie es in Großbritannien der Fall ist. Dann kriegen wir die Briten vielleicht auch mit an Bord.
Nur den Kleinsparer, den sie doch schützen wollen, haben sie dabei wohl übersehen. Oder ist das Taktik?
Es geht hier meines Erachtens vor allem um Begriffsverwirrungen, um neue Optionen zu öffnen, damit dann nachher der Anleger und auch der normale Bundestagsabgeordnete nicht mehr durchblickt.
Die Akzente und Anreize werden völlig falsch gesetzt. Bei der Börsenumsatzsteuer werden die Anleger bestraft, bei der Finanztransaktionssteuer die schnellen Spekulanten.
Also nochmal, in London zahlen viele Anleger bereits eine Steuer. Die City ist trotzdem nicht untergegangen. Eine reine Börsenumsatzsteuer wie dort trifft aber vor allem Kleinanleger und Rentensparer. Eine richtige Transaktionssteuer dagegen könnte helfen, die Märkte stabiler zu machen und die Verursacher der Krise an den Kosten zu beteiligen. Ob Merkozy nur beim Ankündigen bleiben oder irgendwann wirklich ernst machen mit der Finanztransaktionssteuer? Solange in Deutschland die FDP nicht umschwenkt oder aus der Regierung ausscheidet, wird wahrscheinlich gar nichts passieren.
Tja, und weil das Geld knapp ist, wird auch im öffentlichen Dienst
Ja, die Finanztransaktionssteuer in der Grundidee geht zurück auf John Maynard Keynes. Also es ist eine ziemlich alte Geschichte schon. Sie kennen vielleicht Keynes' Vergleich mit dem Casino-Kapitalismus. Das Zitat ist immer wieder lesenswert. Es besteht generelle Übereinstimmung, dass im öffentlichen Interesse der Zugang zu Casinos entweder verboten oder teuer sein sollte. Die Einführung einer substanziellen staatlichen Steuer auf alle Transaktionen dürfte die nützlichste verfügbare Reform hinsichtlich einer Milderung der Dominanz von Spekulation über die Realwirtschaft sein. Wie im Film angeklungen ist, ist das Konzept, dem wir folgen, nicht die Tobin-Tax, nicht die Spansteuer, sondern ein Modell, was auf Stefan Schulmeister zurückgeht vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung. Der hat das Konzept der Finanztransaktionssteuer 2007, 2008 erstmalig publiziert. Und es fordert eben nicht, wie die Tobin-Tax, nur eine Besteuerung der Devisen, sondern eben diese umfassende Besteuerung auf alles, mit dem gehandelt werden kann. Lückenlos. Und unsere Kampagne hat eben gesagt, okay, was eine sinnvolle Steuerhöhe betrifft, so wollen wir 0,05% befürworten. Und dadurch eben hoffentlich dazu beitragen, dass sich das, was auf den Finanzmärkten geschieht, wieder an die Realwirtschaft rückbinden lässt. Eine ganz wichtige Geschichte für uns ist, dass es uns nicht gegen die Spekulanten, die Banken insgesamt geht, denn es gibt natürlich auch gute Sachen in der Finanzwirtschaft und diese guten Sachen, die sollte man auch behalten. Ein Beispiel. Hedging ist ja mit einem ziemlich schlechten Ruf behaftet. Aber Hedging ist eigentlich das, was wir mit Versichern meinen. Also wenn ein Bauer, der überlegt, okay, was baue ich an, heute sicherstellen will, dass er in einem Jahr sein Produkt zu einem bestimmten Preis verkaufen kann, kann er eine solche Versicherung abschließen, ein Future. Und das ist eigentlich nichts Schlechtes, weil er hat die Sicherheit, dass er Geld bekommt und derjenige, der ihm diese Garantie gibt, der weiß, er bekommt irgendetwas mit einem Gegenwert, was er dann verkaufen kann. Das ist nicht zu beanstanden. Aber mit diesem Versicherungspapier als solchem, also diesem Future, kann man natürlich auch nochmal handeln. Man kann dieses Future auch nochmal beleihen. Man kann dieses Future in andere Finanzprodukte, in sogenannte innovative Finanzprodukte mit hineinpacken und auch das nochmal beleihen oder damit handeln. Und damit, mit diesem Geschehen, was mit diesem Future passiert, dadurch kommt eine Spirale in Gang, wo man sich dann sagen kann, ja, macht das überhaupt noch Sinn? Denn durch dieses Handelsgeschehen verteuert sich natürlich das Future und durch dieses Verteuern des Futures verteuert sich dann auch wieder das zugrunde liegende Agrarprodukt. Dadurch hat es, was an den Finanzmärkten passiert, nochmal eine Rückwirkung auf das, was in der Realwirtschaft produziert wird. Und gerade was Lebensmittel betrifft, Sie wissen ja, was das in dieser Welt anrichtet, nämlich die Lebensmittelpreise verteuern sich. Aber dadurch, dass nicht alles schlecht ist, muss man eben auch nochmal gucken, genau, wenn man diese Steuer einführt, wen trifft sie genau und was will man damit bekämpfen. Aber ganz klar ist, einige Sachen sind gut, aber andere Sachen sind, wie der Chef der englischen Börsenaufsichtsbehörde gesagt hat, gesellschaftlich nutzlos. Eine Finanztransaktionssteuer zielt also vor allen Dingen auf den Computerhandel, also auf das, den sogenannten Hochfrequenzhandel. Es geht nicht an die Kleinsparer. Also dadurch, dass die Finanztransaktionssteuer von jedem bezahlt werden muss, der kauft und verkauft, müssen natürlich die Leute die Steuer am öftesten bezahlen, die im Nanosekundentakt kaufen und verkaufen. Und das macht kein Normalsparer. Keine Oma mit ihrem Sparvertrag schichtet 5-mal im Jahr ihr Depot um. Und die Kleinsparer, die ihre Pensionsversicherung bei einem Fonds haben, der das tut, die sollten ihr Geld aus diesem Fonds nehmen und es in einem anderen Fonds unterbringen, der seriöser wirtschaftet. Also diese Finanztransaktionssteuer hat durchaus auch eine erzieherische Absicht, indem man nämlich die belohnt, die seriös arbeiten, die in die Realwirtschaft investieren, und wer in die Realwirtschaft investiert, der möchte natürlich auch das, was er investiert, erstmal liegen lassen, um zu sehen, ob er sich rentiert, während jene, die einfach nur wetten und zocken und machen, ja, die sollen die Steuer bezahlen und bei denen wird es teuer und da kommt dann auch das Geld rein. Das ist ganz wichtig, weil das ist immer noch etwas, wo auch die FDP und ihre Freunde immer wieder drauf rumreiten und sagen, ja, der Kleinsparer mit seinen Pensionen. Gut, der Kleinsparer hat seine Wahl und es gibt genügend Alternativen. Und wer diese Wahl nicht trifft, ist selber schuld und ist auch nicht schade drum. Wir waren ziemlich überrascht über den Erfolg, den unsere Kampagne hatten. Wir haben angefangen am 17. Oktober 2009 und schon 6 Monate später hat die Bundesregierung gesagt, jawohl, Finanztransaktionssteuer finden wir toll. Übrigens hat sich da Wolfgang Schäuble gegen die FDP durchgesetzt, weil die FDP halt ein anderes Modell befürwortet hatte. Aber eben ab Mai 2010 hat die Bundesregierung gesagt, jawohl, wir setzen uns für die Finanztransaktionssteuer ein. Wieder ein Jahr später hat Barroso im Europaparlament gesagt, hat, jawohl, wir, die EU-Kommission, finden Finanztransaktionssteuer auch toll. Und das, damit hätten wir nun wirklich nicht gerettet, weil natürlich die EU-Kommission der Hort des Neoliberalismus gewesen ist, lange Jahre. Und dass die gekippt sind, das war eine richtige Überraschung. Und noch größer war die Überraschung über den Richtlinienvorwurf, den die Kommission dann vorgelegt hat. Also wie stellt sich die EU-Kommission eine Finanztransaktionssteuer vor? Dieser Entwurf, der hätte fast von uns geschrieben sein können. Er ist umfassend auf alle Produkte mit Ausnahmen von Devisen, weil in der EU im Grundlagenvertrag natürlich die Freiheit des Kapitalverkehrs festgeschrieben ist. Deswegen sind die Devisen darunter nicht enthalten, wobei das letzte Wort da auch noch nicht gesprochen ist. Dann, er ist umfassend, dann um Ausweich Möglichkeiten zu verringern, hat die EU-Kommission das Ansässigkeitsprinzip festgeschrieben, nämlich dass die Steuer nach dem Wohnortsprinzip gezahlt werden muss. Also jeder, der Mitglied eines EU-Landes ist, muss diese Steuer bezahlen, egal wo das Produkt gehandelt wird. Also man kann auf den Caymans oder in Hongkong oder in New York handeln als Europäer, aber man muss als Europäer diese Steuer zahlen. Ein Wermutstropfen ist, dass die EU-Kommission nicht unseren einheitlichen Satz von 0,05 zugrunde legt, sondern einen gesplitteten Satz von 0,1% auf Aktien und Schuldanleihen sowie 0,01% bei Derivaten. Ersteres ist okay mit uns, 0,01 für Derivate ist noch nicht genug, da sind wir noch dran. Aber insgesamt hätten wir nie gedacht, dass wir 2 Jahre nach Beginn unserer Kampagne überhaupt so weit sind, über einen solchen Vortrag verhandeln zu können. Sie wissen mittlerweile sicherlich, dass eine Finanztransaktionssteuer trotz alledem in der Europäischen Union keine Aussicht auf Erfolg hat, was an den Briten vor allen Dingen liegt. Aber nicht nur an den Briten, weil natürlich sich hinter dem Rücken der Briten auch einige andere Regierungen der 27 Mitgliedsländer verstecken. Aber Schäuble, man muss ihn wirklich loben, und die Franzosen haben nicht locker gelassen und haben gesagt, okay, wenn nicht EU-27, dann Eurozone. Eurozone gibt es auch ein paar Regierungen, die sich weigern. Wenn nicht Eurozone, dann verstärkte Zusammenarbeit, sogenannte Enhanced Cooperation. Das ist ein bisschen ähnlich wie der Schengen-Vertrag, aber Schengen war ein Vertrag außerhalb des EU-Rahmenwerkes, während die verstärkte Zusammenarbeit innerhalb der EU stattfindet. Die Voraussetzung ist, dass mindestens 9 Staaten mitmachen wollen und die anderen Staaten, die nicht mitmachen wollen, es diesen Staaten erlauben müssen, das zu tun. Mittlerweile sind 11 Staaten dafür, diese Steuer einzuführen, also 2 Staaten schon mal mehr als die Mindestzahl. Eine Reihe anderer Staaten überlegt sich's noch. Und wenn eben diese Mindestzahl feststeht, und das war am 9. Oktober der Fall, dann muss zunächst die EU-Kommission prüfen, ob dieses Vorhaben mit dem EU-Recht übereinstimmt. Das hat die EU-Kommission bestätigt. Das ist die erste Hürde. Die zweite Hürde ist, dass das EU-Parlament diesem Vorhaben zustimmen muss. Das ist am 12. Dezember geschehen. Und zwar haben 533 Abgeordnete dafür und nur 91 Abgeordnete dagegen gestimmt. Und der letzte Schritt ist, dass jetzt im Europäischen Rat eine qualifizierte Mehrheit gefunden werden muss. Eben, wir brauchen im Europäischen Rat 255 von 354 Stimmen, damit diese Steuer dann tatsächlich von diesen 11 plus x Staaten durchgeführt werden kann. Diese Abstimmung wird sein am 12. Februar. Also wir stehen kurz vor dem entscheidenden Durchbruch. Dass die Abstimmung so bald schon angesetzt ist, ist ein gutes Zeichen. Das heißt nämlich, dass offensichtlich Schäuble und Moscovici der Meinung sind, dass die Mehrheit beisammen ist. Eigentlich sollte die Abstimmung sogar schon im Januar sein, aber das ist mit den Élysée-Verträgen kollidiert und deswegen hat man es auf den Februar jetzt verschoben. Wenn das so läuft, dass im Februar jetzt der Weg freigemacht wird für diese verstärkte Zusammenarbeit, kann die Finanztransaktionssteuer in den Staaten, die mitmachen, zum 01.01.2014 in Kraft treten. Und wie gesagt, es ist eine Kerntruppe, die damit anfängt. Es können später Staaten dazukommen. Und ich denke, das ist auch, was passieren wird. Weil jetzt wollen natürlich alle erstmal gucken, ob eben bei den Staaten, die das machen, ob da wirklich die Welt untergeht. Wenn die merken, die Welt geht nicht unter, im Gegenteil, es kommen tatsächlich zusätzliche Gelder da rein, dann werden ganz schnell andere Staaten auch noch folgen und sagen, oh, da machen wir auch mit. Also da bin ich relativ zuversichtlich, dass es bei diesen 11 Staaten nicht bleiben wird. Ja, damit mache ich mal nochmal einen Schnitt. Sie haben vieles gehört. Jetzt gibt es zur Belohnung nochmal einen Videoclip. Sie dürfen Also es sagen ja viele Leute, ah ja, also mit der EU, das ist alles so schwerfällig und das dauert alles so langsam. In der Regel stimmt das auch. Also die verstärkte Zusammenarbeit, dieser Mechanismus ist mit der Finanztransaktionssteuer erst zum dritten Mal in Anspruch genommen worden. Die zwei anderen Fälle, nämlich Patentrecht und Scheidungsrecht, hat Jahre, ich glaube fünf, das im einen Fall 5 Jahre und im anderen Fall 8 Jahre gedauert, bis es endlich zu einer Regelung gekommen ist. Hier bei der Finanztransaktionssteuer sind wir gerade mal 5 Monate in der Verhandlung und schon ist eigentlich der Beschluss absehbar, wann das Ding eingeführt wird. Also es ist eigentlich für europäische Verhältnisse ein rasend schneller Prozess. Und trotzdem, wenn man den Widerstand eben so sieht, der dieser Steuer entgegengesetzt war, es ist eine schwere Geburt.
Oh! Oh! Nein, ich will nicht!
Christian, ich bitte dich, Christian, komm jetzt!
Oh! Ja. Lass uns doch bitte gehen, Lee!
Jetzt komm!
Du bist immer so grob!
Nein, da setzt du dich jetzt!
Nein, ich will nicht! Du achtest gar nicht auf mich! Ich hab Schmerzen!
Ich bitte dich, mach jetzt hier nicht so ein Drama! Guten Tag.
Banker.
Ja.
Wie viel der Monat?
Längst überfällig. Christian, bleibst du hier? Christian, du hörst mich ganz genau. Du bleibst jetzt. Christian!
Dr. Tomala mit in die Notaufnahme.
Wir werden völlig verarmt.
Sozialer Abstieg.
Eben stand das drunter. Ihr könnt das sogar alles leisten.
Unsinn, natürlich können wir uns das.
Ich bin noch nicht so weit.
Komm, lass uns wegmachen, bitte.
Das geht doch jetzt gar nicht mehr, das weißt du.
Das sind ganz normale Ängste, die du da hast.
Sind Sie der Chefarzt? Ich bin privat versichert. Aber ich will es nicht haben. Lass uns die ganze Sache hier ablassen.
Aber La Papp, jetzt wird geworfen. Ein Kind kann mal die Welt verändern. Armut bekämpfen, für mehr Gerechtigkeit sorgen.
Vielleicht sogar den Klimawandel stoppen. Wolltest du mich verarschen? Ich nicht, werde Sie verklagen.
Meine Güte, jetzt stellen Sie sich mal nicht so an. Kaum was zu erkennen, sehe ich super mini.
Ja, fühlt sich aber an wie ein Bus. Kommt der kaum durch.
Ist aber winzig.
Kaiserschnitt.
Jetzt halten Sie mal die Klappe. Schön ordentlich pressen, ja? Schön pressen. Ach, da haben wir es doch schon.
Was ist es denn?
Schwer zu sagen. Ist aber schon süß.
Ja, es wird also die Kampagne Steuer gegen Armut hat zwei Forderungen. Das eine ist die Einführung einer umfassenden Finanztransaktionssteuer von 0,05%. Das haben wir jetzt bald. Und die zweite Forderung ist, dass das Geld verwendet werden möge für die Bekämpfung internationaler und nationaler Armut sowie den Schutz von Klima und Umwelt. Die Frage ist natürlich immer, ja, wie viel Geld kommt denn da? Das kann man nicht seriös sagen, weil es von 3 Faktoren abhängt. Das erste ist, wie hoch wird faktisch der Steuersatz sein? Steht noch nicht fest. Dann, auf welche Finanzprodukte wird die Steuer angewendet? Steht auch noch nicht fest. Und wie viel geht der Handel im Zuge der Besteuerung zurück? Also nochmal, wir wollen ja auch eine Lenkungswirkung. Das heißt, wenn durch die Besteuerung der Handel mit bestimmten riskanten Produkten zurückgeht, gibt es zwar kein Geld, aber trotzdem haben wir etwas erreicht, was wir erreichen wollten, nämlich eine Stabilisierung des internationalen Finanzsystems, von dem indirekt natürlich dann auch der Welthandel oder die armen Länder profitieren würden. Also das sind diese 3 Variablen, von denen abhängen wird, wie viel Geld generiert wird. Schätzungen zufolge, wenn man jetzt diese 11 Staaten nimmt, die im Moment die Finanztransaktionssteuer einführen wollen, könnte man zum Schluss kommen, dass 37 Milliarden pro Jahr generiert werden können, wobei auf Deutschland zwischen 5 und 11 Milliarden abfallen könnten, zusätzliche Steuereinnahmen. 11 Milliarden geht zurück auf eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung von Dezember 2012. Ich denke nicht, dass es so viel wird, aber auch wenn es nur 8 Milliarden oder 7 Milliarden zusätzliche Steuereinnahmen wären, wäre das schon mal gut. Warum wollen wir das Geld für die Bekämpfung von Armut verwenden? Ein Grund ist in der Begrüßung schon mal angeklungen. Der Finanzsektor wird nicht besteuert in seinem Handel mit Finanzprodukten. Das ist kaum vorstellbar, ist aber so, während wir auf alle Windeln und alle Gummibärchen Steuern zahlen müssen, wird der Finanzsektor in seinem Handel nicht besteuert. Und das würde die Finanztransaktionssteuer erstmals ändern. Also es ist eine Gerechtigkeitsfrage, dass man einfach eben sagt, okay, wir wollen, dass auch der Finanzsektor Steuern zahlt. Und da sind wir schon beim zweiten Punkt, um den Schaden mit beseitigen zu helfen, den er angerichtet hat. Allein 2009 hat die Weltfinanzkrise den Steuerzahler zwischen 10 und 50 Billionen US-Dollar gekostet. Das sind pro Erdenbewohner 1.500 US-Dollar. Geld, das anderswo fehlt, wo es dringender gebraucht werden würde. Ich persönlich bin ja auch auf die Finanztransaktionssteuer gekommen, weil ich eben in Mittelamerika unter den Maya-Indianern erst mal gespürt habe, was Spekulation mit Lebensmitteln für Folgen haben kann, weil ich musste dort ein Jugendcamp organisieren im Sommer 2008 und auf einmal gab es keine Lebensmittel mehr zu kaufen, obwohl die Ernte eigentlich gut gewesen ist. Nur unter der Hand habe ich gehört, naja, ich könnte Ihnen schon noch was besorgen, aber das kostet halt dreimal so viel wie das normale. Na gut, habe ich halt gemacht, aber erst hinterher, als ich wieder in der zivilisierten Welt gewesen bin mit Internet, habe ich rausgefunden, dass genau diese Teuerungsperiode von Lebensmitteln künstlich verursacht war, nämlich durch Lebensmittelspekulationen, weil durch die Turbulenzen an den Börsen viele Anleger in eine todsichere Anlage gesucht haben. Und Land, Lebensmittel ist nun mal eine todsichere Sache, weil essen müssen die Leute immer. Also wer dort sein Geld anlegt, der kann auf jeden Fall Profite machen. Und das ist eben auch eine der negativen Entwicklungen, gerade dieser Hypothekenkrise, die das Ganze ausgelöst hat, nachdem jetzt Hypotheke nicht mehr sicher ist. Was halt letztlich sicher ist, sind Lebensmittel. Ja. Und wenn man eben mit Lebensmitteln spekuliert, ich habe Ihnen ja am Anfang das Beispiel auch des Futures genannt, wodurch dann auch diese Preise für die Grundnahrungsmittel verteuert werden, da leiden die Ärmsten der Armen drunter. Ich meine, hier in Europa machen Lebensmittelkosten so circa 6% im Haushaltsbudget ab, 10 bis 20% im Haushaltsbudget ab, während in armen Ländern machen Lebensmittel 60 bis 80% des verfügbaren Haushaltsgeldes ab. Also eine Teuerung von Lebensmitteln auf den Weltmärkten trifft die Armen unverhältnismäßig härter als die Reichen. Außerdem hat die Weltfinanzkrise ja auch Jobs vernichtet. Und das wissen wir in Deutschland nicht so sehr, weil wir relativ glimpflich davongekommen sind. Aber weltweit sind 34 Millionen gut bezahlte Jobs vernichtet worden. Und wenn Sie jetzt dran denken, was die Arabellion ausgelöst hat, das war ein junger Mann, der sich in Tunesien verbrannt hat. Der hat sich verbrannt, weil er keinen Job mehr hatte und weil er keinen Job mehr hatte, er für seine Familie kein Essen mehr kaufen konnte. Der hat nicht die Demokratie geliebt. Der hat sich aus Verzweiflung darüber verbrannt, weil er seiner Familie nicht mehr das Essen zahlen konnte. Und wenn Sie an Ägypten denken, auch die Ägypter lieben die Demokratie nicht, ja. Ich meine, das sieht man jetzt, wer da das Sagen hat. Die Ägypter sind auch auf die Straße gegangen, weil der Brotpreis unbezahlbar geworden ist. Das ist das, worauf es ankommt. Ja. Also das hat, wie gesagt, die Facebook-Revolution hat nichts mit Demokratie zu tun gehabt, sondern mit Arbeitslosigkeit, vor allen Dingen Jugendarbeitslosigkeit und Lebensmittelpreisen. Und Sie alle wissen, was passiert, wenn eben junge Leute keine Arbeit mehr haben. Ja gut, dann emigrieren sie, notwendig, wenn es sein muss, illegal. Und dann haben wir auch Probleme, wenn wir uns um solche Sachen nicht kümmern. Und deswegen, aus all diesen Gründen, denken wir, ist es gerechtfertigt, dass man sagt, okay, wir besteuern den Bankensektor und tun das Geld nicht in den nationalen Haushalts oder in die nächste Bankenrettung, sondern wir nehmen das Geld aus der Finanztransaktionssteuer, indem wir international und national Armut bekämpfen, weil dort wurde gespart, während wir den Finanzsektor stabilisiert haben. Und das ist okay so. Das Problem, was wir natürlich dabei haben, ist, dass Steuern nicht zweckgebunden werden können. Das können nur Abgaben. Also es wäre eigentlich passender gewesen, wenn wir damals eine Kampagne für eine Abgabe gestartet hätten und nicht für eine Steuer. Die Steuern fließen grundsätzlich in jeden Bundeshaushalt und dann werden sie verteilt wie eben der gesamte Kuchen. Aber das letzte Wort über diesen Kuchen hat eben das Parlament. Nicht die Bundesregierung, sondern das Parlament. Und deswegen haben wir auch von Anfang an versucht, vor allen Dingen bei den Entwicklungspolitikern dafür zu werben, dass tatsächlich, wenn die Finanztransaktionssteuer irgendwann mal kommt, dass eben Gelder aus der Steuer in die Armutsbekämpfung fließen. Und in der Tat ist etwas Großartiges passiert. 372 Abgeordnete im Bundestag aus allen politischen Parteien, inklusive FDP, CDU, CSU, haben den sogenannten Entwicklungspolitischen Konsens unterschrieben, in dem sie sich verpflichten, bis 2015 das 0,7%-Versprechen endlich umzusetzen in Deutschland. Und 372 Abgeordnete ist mehr als die Hälfte der im Bundestag vertretenen Abgeordneten von 621, also eigentlich eine solide Mehrheit. Dumme ist natürlich, eine Deklaration, ein Bekenntnis ist das eine, das Stimmverhalten im Bundestag, wenn es darauf ankommt, ist das andere. Und so haben wir dieses Jahr einen ziemlich herben Rückschlag hinnehmen müssen. Die Bundesregierung hat im diesjährigen Haushalt den Entwicklungsetat erhöht. Und diese Erhöhung, die die Bundesregierung in den Entwicklungsetat hineingeschrieben hat, hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags zusammengestrichen. Und statt, dass man jetzt eben annehmen würde, dass die 372 Abgeordneten, die diesen Konsens unterschrieben haben, aufstehen und sagen, so geht's nicht, war nicht gewesen. Ja. Also die ganzen Säcke der CDU, CSU und FDP, die diesen Aufruf unterschrieben haben, haben nicht einmal den Mut gehabt, sich der Stimme zu enthalten. Lediglich 5 Abgeordnete haben diesen Mut gehabt. Das waren Dagmar Wöhrl, Sabine Weiß, Jürgen Klimke, Frank Heinrich und Christian Ruck. Alle anderen haben dieser Kürzung zugestimmt. Da waren wir natürlich ziemlich sauer. Und das wird auch noch ein Nachspiel haben. Leider muss man dazu sagen, selbst eine rot-grüne Regierung würden wir es nicht abnehmen, dass sie ab Regierungsbeginn tatsächlich pro Jahr die 1,2 Milliarden Euro mehr zur Verfügung stellen würde, die nötig wären, wenn Deutschland tatsächlich bis 2015 dieses 0,7%-Ziel erreichen will. Aber zumindest würden wir Rot-Grün zutrauen, dass sie nicht weiter kürzt. Okay, dieses Jahr ist Wahljahr und wir als Kampagne haben jetzt schon Termine mit allen Spitzenkandidaten ausgemacht. Wir werden also da dranbleiben und wir hoffen natürlich, dass wir da auch was erreichen werden. Damit ist wieder eine Pause angesagt. Ich zeige Ihnen nochmal einen Videoclip. Das ist jetzt der Klassiker, also der berühmte Markat-Schliefers-Spot, mit dem wir die Kampagne eigentlich angefangen haben. Hinten im Abspann sind die Logos der Kampagnenmitträger. Das sind da, in dem Abspann sind es 72. Mittlerweile wird die Kampagne allerdings von 97 Organisationen mitgetragen, also schon noch ein paar mehr, als es in diesem beeindruckenden Abspann aussieht.
Haben Sie von der Idee gehört, eine Finanztransaktionssteuer einzuführen? Eine Umsatzsteuer auf alle Finanzgeschäfte? Sie wird auch die Steuer gegen Armut genannt.
Ja, das ist eine süße kleine Idee. Banken zu besteuern, um Armut zu bekämpfen und Spekulationen einzudämmen. Aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Es ist sehr kompliziert und eine erhebliche Belastung für die Banken.
Die gerade mit Milliarden von Steuergeldern vor dem Untergang gerettet wurden.
Eben.
Und schon wieder Milliarden Gewinne machen und sich hohe Boni auszahlen.
Ja.
Also, die Steuer würde für alle Transaktionen mit Wertpapieren, Derivaten und Devisen anfallen. Also, Geschäfte, die mit dem Otto-Normalverbraucher und seinem Sparbuch nichts zu tun haben. Ja. Stimmt das?
So, in der Art. Das ist alles wahnsinnig komplex.
Wie viel würden die Banken von jedem Geschäft abgeben müssen? Was? 1%?
Nicht ganz.
0,1%?
Nein.
Die Hälfte davon? 0,05% von jedem Geschäft?
Ja, ungefähr.
Und wie viel würde diese Steuer einbringen?
Eine ganze Menge, schätze ich.
1 Million Euro pro Jahr?
Nein. Mehr.
1 Milliarde?
Etwas mehr, habe ich mir sagen lassen.
10 Milliarden Euro?
Mehr.
50 Milliarden?
Ja, so ungefähr.
In Wirklichkeit sind es mehr als 100 Milliarden Euro. Und es könnte doppelt so viel sein. Sogar mehr als doppelt so viel.
Also weltweit 100 Milliarden.
Eine winzig kleine Steuer auf den Handel mit Finanzvermögen würde jährlich Milliarden Euro einbringen und könnte somit helfen, Armut und Hunger in der Welt zu bekämpfen, endlich etwas gegen den Klimawandel zu tun und hierzulande soziale Gerechtigkeit zu schaffen.
Möglicherweise ist es doch eine ganz gute Idee.
If I lay
here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me.
So, in der Überschrift zum heutigen Vortrag heißt es: Finanztransaktionssteuer mehr als ein Placebo. Die Finanztransaktionssteuer ist natürlich, die Finanztransaktionssteuer hätte natürlich, als wenn sie existiert hätte, die Finanzkrise weder verhindern können, noch wird sie in der Lage sein, die nächste Finanzkrise zu verhindern, wenn sie denn kommen sollte. Es gibt andere Dinge, die im Finanzbereich zu tun wären. Einige Beispiele davon wären eben die Einschränkung des Eigenhandels der Banken, Erhöhung des Eigenkapitals, Einschränkung des Computerhandels, Verbot von ungedeckten Leerverkäufen, Transparenz und Regulierung des Schattenbankensektors, Ermöglichung von Bankeninsolvenzen, Verbot des Handels mit Lebensmitteln, das Bedenken von des Trendbankensystems und so weiter und so fort. Trotzdem ist die Finanztransaktionssteuer zumindest mal ein Einstieg in all das, was es hier zu tun gäbe. Es ist ein Symbol, aber es ist ein wichtiges Symbol, weil hier findet im Moment der Kampf statt, ob es der Demokratie noch gelingt, den Finanzmärkten überhaupt noch etwas zu sagen oder ob die Demokratie nicht einmal diese schafft. Natürlich kann man sich sagen, ja, hätte man nicht diesen Kampf an einer anderen Front führen können, hätte man nicht gleich sagen können, okay, wir versuchen uns auf das Trennbankensystem zu stürzen oder wir versuchen ein System der Bankeninsolvenzen anzugehen. Also bei all den Beispielen, die ich gerade genannt habe, gibt es natürlich auch schon Verhandlungen und Gespräche, aber eben nicht diese zivilgesellschaftliche Kampagne dahinter, die Druck verleiht, um das Ganze zu beschleunigen und auch tatsächlich zu einem unumkehrbaren Ergebnis zu führen. Hätte man nicht eine solche Kampagne zu einem anderen Thema starten können? Hätte man sicher. Das Problem ist natürlich nur, wir haben diese Kampagne für eine Transaktionssteuer begonnen und wir waren ja selbst davon überrascht, wie erfolgreich diese Kampagne in kürzester Zeit gewesen ist. Wir haben damit ganz und gar nicht gerechnet. Also konkret, dass wir zum Beispiel innerhalb von 3 Wochen die nötige Zahl von 50.000 Mitunterzeichnern unter unsere Petition bekommen haben. Und das zu einer Zeit, wo das Thema noch absolut unbekannt gewesen ist. Aber 50.000 war die magische Anzahl gewesen, um im Bundestag eine öffentliche Anhörung zum Thema zu bekommen. Diese Petition und diese damit verbundene Anhörung war der Grund, dass mit Bündnis 90 die Grünen die erste Partei dem Kampagnenbündnis beigetreten ist. Mittlerweile sind 5 Parteien oder parteinahe Gruppierungen, inklusive die CDA, Mitglied der Kampagne Steuer gegen Armut. Also es ist nicht mehr so wie in meinen früheren Kampagnen, dass ein zivilgesellschaftliches Bündnis den Parteien gegenübertritt und sagt, okay, Das fordern wir von euch, sondern in dieser Kampagne sind Parteien Mitglied und fordern quasi von sich selber, die Dinge durchzusetzen. Dann der Anstieg von Mitgliedsorganisationen der Kampagne. Wir haben angefangen mit 32, inzwischen sind wir 97. Wir hätten nie gedacht, dass unsere Kampagne über Deutschland hinaus Resonanz hat. Mittlerweile gibt es die Kampagne in 30, 40 Ländern der Welt. Unterschiedlich stark natürlich, aber wir hätten auch in Europa nichts geschafft und nichts erreicht, wenn nicht auch in anderen Ländern zivilgesellschaftliche Bewegungen das aufgegriffen hätten, mit ihren Parlamenten die Regierungen zu zwingen, jetzt tut wenigstens auf diesem Feld etwas, was die Finanzindustrie nicht mehr unterlaufen kann und nicht mehr hintergehen kann, dass wenigstens dieser Nagel endlich mal sitzt. Wenn wir das geschafft haben, kann man sich natürlich mit neuem Selbstbewusstsein auch hinter all die anderen wichtigen Dinge klemmen, die es auch noch im Finanzsystem zu regulieren gibt. Aber jetzt in dieser Dynamik zu sagen, naja, Finanztransaktionssteuer ist ja wirklich nur ein winziges kleines Ding, wir versuchen jetzt das andere noch irgendwie in den Blick zu kriegen, da kann man nur sagen, das Bessere ist Feind des Guten. Versuchen wir erstmal jetzt diesen Ball ins Tor zu kriegen und dann kümmern wir uns um die anderen Dinge. Also insofern ist es mehr als ein Placebo. Auf der einen Seite ist es ein Placebo, ja, weil, wie gesagt, es wird an den Grundproblemen des weltweiten Finanzsystems nicht viel ändern. Auf der anderen Seite ist es viel mehr als ein Placebo, indem es ein Symbol dafür ist, dass es offensichtlich der Zivilgesellschaft auch heute noch gelingt, der Politik Themen vorzuschreiben und die Politik zu zwingen kann man nicht sagen, aber zumindest die Politik zu drängen, bestimmte Dinge so zu verfolgen, dass es auch zu einem Ergebnis führt. Bei alledem darf man natürlich nicht vergessen, dass es nicht nur um eine Finanzkrise geht, es geht auch um eine Wirtschaftskrise, um eine Umweltkrise, um eine Krise des Arbeitsmarktes. Da haben wir auch als Kampagne sagen müssen, wir können nicht alles machen und es gibt jetzt zum Glück auch für diese ganzen anderen Themen Organisationen, die sich eben mit dieser größeren Spannbreite beschäftigen. Unter anderem eben die KAB Fulda mit ihrem Leitantrag Nachhaltig wirken für eine solidarische Gesellschaft, indem sie ja auch versuchen, die Breite der gegenwärtigen Krise in den Blick zu nehmen und hoffentlich im Laufe dieses Jahres dazu auch ein paar interessante Sachen, die praxisnah sind und entsprechend eben auch einen Unterschied machen können, zu entwickeln. Und sie sind ja auch nicht ohne Bündnisgenossen. Ich hoffe, Sie haben gehört von der Bundestags-Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, die eine Folge des Deutschen Bundestags gewesen ist in der Reaktion auf die weltweiten Krisen. In dieser Kommission sind 17 Abgeordnete aller Fraktionen und 17 Sachverständige, die versuchen, Alternativen zu entwickeln zum jetzigen Bruttoinlandsprodukt als Wohlstandsindikator, ja, weil es kann ja nicht sein, dass zum Beispiel Umweltverschmutzung oder die Arbeit nach einer Umweltverschmutzung ins Bruttoinlandsprodukt einfließen, was dadurch steigt und dadurch zunehmenden Wohlstand andeutet. Also man muss irgendwie gucken, dass man das Bruttoinlandsprodukt durch einen anderen Index ersetzt. Da sind die Leute dran. Und ich denke mal, dass wir alle gespannt sein dürfen, was diese Kommission uns im Mai nächsten diesen Jahres als Ergebnis vorlegt. Diese Kommission arbeitet übrigens auch in der Projektgruppe 5 zum Thema Arbeit, Konsumverhalten und Lebensstile. Auch dies ist, denke ich, eine Gruppe, die für die KAB besonders interessant sein könnte. Es ist auffällig für mich, wenn ich so sehe, was diese Kommission erarbeitet, oder wenn ich auch so in bestimmten Foren die Diskussionen sehe, wie viel von dem, was heutzutage als Neuentdeckung gilt oder topmodern ist, mit dem zusammenhängt, was die katholische Kirche in ihrer katholischen Soziallehre schon jahrzehntelang predigt. Ja, also wenn Sie jetzt gerade mal hier den Glücksindex und alles, was mit dem sogenannten Glücksindex zusammenhängt, vergleichen mit dem, was die katholische Soziallehre unter Solidarität, Personalität und Gemeinwohl versteht. Das ist nichts Neues. Das Problem ist natürlich, dass die katholische Soziallehre noch nie, sagen wir mal, lange Zeit ein eher verschämtes Dasein geführt hat, weil natürlich im Zeitalter der neoliberalen Revolution die katholische Soziallehre so ein bisschen altbacken dahergekommen ist. Jetzt aber, nachdem das neoliberale System sich ja offensichtlich als unzulänglich erwiesen hat, ist eigentlich die katholische Soziallehre wieder topmodern. Sogar unsere Kanzlerin versucht eben, das, was aus der katholischen Soziallehre hervorgegangen ist, nämlich soziale Marktwirtschaft, als den dritten Weg zwischen Kapitalismus und Sozialismus zu verbreiten. Ein indischer Mitbruder von mir hat gesagt, dass seiner Einschätzung nach die katholische Soziallehre natürlich richtig und wichtig ist, aber ihr Problem sei, sie komme meistens 50 Jahre zu spät. Das gilt es zu ändern. Ja. Also ich denke, hier muss wirklich dafür gesorgt werden, dass das, was an guten Konzepten in der katholischen Soziallehre ist, auch mit mehr Selbstbewusstsein in die aktuellen Diskussionen hineingetragen wird. Und das, denke ich, ist etwas, was die KAB und vor allem die katholische Kirche insgesamt leisten sollte. Vielleicht würde es uns dadurch auch gelingen, mal nochmal ein anderes Thema zu setzen als nur Missbrauch. Also manchmal ist es ja so, dass eine Nabelschau auch nochmal aufgeöffnet werden kann, indem man auch mal nochmal ein paar andere Themen setzt, die auch gut und richtig sind. Damit will ich nicht das Thema Missbrauch niederspielen, aber ich denke, wir haben auch viel Gutes, was wir mit Selbstbewusstsein in diese Gesellschaft hineintragen könnten, und das sollten wir dann auch bitte tun. Dabei möchte ich natürlich Sie auch ermutigen, sich nicht einschüchtern zu lassen. Natürlich, in allem, was wir tun, haben wir formidable Gegner. Das haben wir bei der Finanztransaktionssteuer deutlich zu spüren bekommen, wenn wir also quasi in Abgeordnetenbüros reingegangen sind und gesehen haben, was für Visitenkarten da so auf den Tischen liegen von Leuten, die vor uns in dem Büro gewesen sind. Wir haben mit unseren Ideen mit Widerstand zu rechnen, aber da sollten wir uns nicht einschüchtern lassen. Und vor allen Dingen, last not least, sollten wir den Humor nicht verlieren und nicht vergessen, weil mit Humor geht vieles leichter und ist auch irgendwie sympathischer. Also wenn man Leute zum Lachen bringt, dann sind sie eher geneigt, komplexe Ideen sich anzuhören, als wenn man immer nur mit der moralischen Keule auf sie einschlägt. Das wäre dann das Ende meines Vortrags und ich beende ihn mit einem Song, der aus der US-amerikanischen Transaktionssteuer stammt. Have you heard this joke? It's funny. About a system out of whack. How the banks all took our money. Now we're trying to get it back. Trying to get it. But the banks all dragged their heels, just like we knew they would. It's time that we got real. Time for Robin Hood. Yeah, time for Robin Hood. Ride, Robin, ride. It's the Robin Hood attack. Also known as the financial transaction tax. It's the Robinhood tax. Some people call it FTT for short. But Jonathan, what exactly is the Robinhood tax? Well, I'll tell you. All over the world, hundreds of thousands of times a day, financial assets are traded. Robinhood tax taxes these trades like stocks, bonds, foreign exchange, traded both physically and as derivatives. Options, forwards, futures and swaps. We're talking speculative banking, so it won't affect you or me. Yeah, yeah. The rate of the tax would be between 0.5% and 0.005%. And implemented globally would raise $400 billion every year. It's the Robinhood tax. The Robinhood dance. Robinhood face, yeah. It's the Robinhood tax. The Robinhood dance.